Es gibt jetzt keine Präsentation und keine Flipchart oder irgendwas. Ich werde einfach mal so reden und ihr hört einfach so zu. Hoffentlich funktioniert das. Ich lese so ein paar Sachen vor. Das sind so Stellen aus manchen Büchern oder Zeitschriften. Und zwischendrin habe ich auch noch so selber ein paar Sachen zu sagen. Es geht um das SNAFU-Prinzip. Das SNAFU-Prinzip ist eigentlich so im Kern der diskordischen Philosophie. Und die diskordische Philosophie ist eigentlich so im Kernbestand dessen, was so Hacker und Chaoten gut finden, wichtig finden. Allerdings ist das, glaube ich, in den letzten Jahren und vielleicht auch von vornherein schon nicht so ganz präsent gewesen, oft mehr so als Folklore, wenn man jetzt auch so auf Nerd-Veranstaltungen mal so rumfragt, wissen eigentlich meistens nur wenige, was das mit dem SNAFU-Prinzip genau auf sich hat. Manche kennen vielleicht noch so das Wort oder haben so eine kurze Assoziation dazu. Ganz kurz könnte man sagen, dass es eine zutiefst anarchistische Idee ist, dass im Endeffekt die ganze Gesellschaft umgewälzt werden muss, damit man sich erstmal richtig unterhalten kann. Oder dass man es auch, wenn man es umdreht, dass solange soziale Beziehungen von Hierarchien und autoritären Abhängigkeiten geprägt sind, es mit der Kommunikation irgendwie essig ist. Den ersten Auftritt hatte das SNAFU-Prinzip in der Illuminatus-Trilogie von Robert Scheer und Robert Anton Wilson 1975. Ja, diese Trilogie kann man als den vermutlich am weitesten verbreiteten diskordischen Text bezeichnen, das über 100.000 Mal verkauft wurde, noch in den 70ern, allerdings vermutlich auch weniger gelesen. Diese Trilogie steckt auch noch voller anderer anarchistischer Ideen, auch ganz vieler anderer diskordischer Konzepte, die also auch zum großen Teil aus diesen Büchern stammen. Oft werden zum Beispiel verschiedene Modelle verwendet, um dasselbe Ereignis oder denselben Gegenstand zu beschreiben. Und es wird also erstmal die Wertung rausgelassen, welche dieser Beschreibung jetzt korrekt ist. Eine der Hauptfiguren, vielleicht sogar die Hauptfigur dieser Trilogie, Hagbard Salim, hört dann beim Militär zum ersten Mal das Wort SNAFU und auch was das ausgesprochen dann bedeutet und sagt spontan, Situation normal, all fucked up, that really sums it up, that really says it. Also das sagt eigentlich alles. Warum hat er das zum ersten Mal in der Armee gehört? Weil es auch daher stammt, also aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der US Army, so im Frühsommer 1941 wird das ungefähr vermutet. Da gab es halt leicht gelangweilte Funker, die also die fünfbuchstabigen Morsecode-Buchstabengruppen dann ausformuliert haben, so aus Langeweile. Also in der US Army gibt es halt sowieso relativ viel Gebrauch von Akronymen. Also einerseits so offiziell, zum Beispiel gibt es in der Ausbildung dieses BASE-Prinzip für die Schützenausbildung, also Breathe, Aim, Slack, Squeeze, durchatmen, zielen, locker lassen, abdrücken. Oder halt dann auch so inoffizielle Sachen, wie zum Beispiel im Vietnamkrieg wurde dann das Akronym Fugazi geprägt. Fucked up, got ambushed, zipped in, also in die Scheiße geraten, in den Hinterhalt geraten und in den Leichensack geraten. Also haben sie sich jetzt praktisch diese fünfbuchstabigen Wortgruppen genommen, die sie halt morsen sollten, diese kodierten Abschnitte. Und als sie bei dieser Buchstabengruppe SNAFU ankamen, war wohl das AFU sehr schnell assoziiert, also all fucked up hatten sie wohl sofort auf dem Schirm. Das mit dem SN dauerte ein kleines bisschen länger und dann hatten sie halt Situation normal, all fucked up, könnte man jetzt dezent übersetzen mit alles wie immer, alles im Eimer, oder um jetzt der Derbheit des Originalspruchs gerechter zu werden, vielleicht alles wie immer, alles im Arsch. Andere Leute haben vorgeschlagen, Operation erfolgreich, Patient tot wäre vielleicht die bessere deutsche Entsprechung, aber das geht dann auch schon wieder mehr in diese spätere Wilson-Verwendung. Es ist noch im Zweiten Weltkrieg dann so populär geworden, dieser Begriff SNAFU, dass es dann sogar so populäre Lehrfilme für die Soldaten gab, wo Private SNAFU dann halt in alle möglichen Fallen hineintappt. Also da ist sozusagen dieser Normalzustand, der irgendwie nicht hinhaut, schon einfach eher, dass sich einfach alle wie die letzten Idioten benehmen. Das ist noch nicht ganz die spätere Bedeutung, die dann eben von Scheer und Wilson in der Illuminatus-Trilogie entwickelt wird. Da ist dann eben Hagbert Celine erstmal so mit diesem Begriff unterwegs, um so eine Ahnung zu bezeichnen, dass halt die ganze Welt so grundsätzlich verkehrt ist. Er sagt am Anfang noch, dass er noch nicht so genau, dass er nicht mehr so genau versteht, wogegen er eigentlich kämpft, und dass er es erstmal mit Snafu-Prinzip bezeichnet, ohne es genau zu verstehen. Und das ändert sich dann aber im Laufe der Bücher, wo also auch Hagbert selber derjenige ist, der das ausformuliert. Er ist in dieser Trilogie die Figur, mit der die Autoren dem Staat etwas antun wollten. Also das war auch ihre eigene Erklärung dazu. Sie wollten, also diese Figur erkennt halt, in welchem Ausmaß Staat und Regierung, Hierarchien und Autoritäten das menschliche Potenzial an der Entfaltung hindern. Und Hagbert Celine erklärt allen Regierungen der Welt den Krieg. Er betätigt sich fortan von einem U-Boot mit tödlicher Bewaffnung aus im Schmuggel. Der Anlass für diese Entscheidung, also wirklich mit den Regierungen, mit den Staaten der Welt zu brechen, ist halt tatsächlich auch die Formulierung des Snafu-Prinzips. Das ist der entscheidende Trigger. Und das gibt er später so wieder. Das ist jetzt mal kurz aus dem englischen Original übersetzen. Ich hoffe, dass es nicht so kryptisch wird. Personen handeln nicht aufgrund eigenen Urteils oder eigener Erfahrung, sondern nach Anleitung von oben, Anweisung von oben. Daher sind persönliche Erfahrungen und persönliches Urteil nicht funktional. Diese Funktionen werden weniger wirklich. Der Organismus ist, wie Marx es formuliert hat, ein Werkzeug, eine Maschine geworden. Diejenigen an der Spitze der autoritären Pyramide tragen eine ähnliche und entgegengesetzte Last, nämlich die der Allwissenheit. Alles, was der dienenden Klasse verboten ist, also dieses ganze Wahrnehmungsnetz, das wird von den Angehörigen der herrschenden Klasse geradezu verlangt. Sie müssen versuchen, das Sehen, Hören und so weiter für die ganze Gesellschaft mitzumachen. Aber jemanden, der eine Knarre in der Hand hält, sagen die Menschen in der Regel nur, wovon sie annehmen, dass er deswegen nicht den Auslöser ziehen wird. Das heißt, man könnte zusammenfassen, dass das Snafu-Prinzip beschreibt, wie die Kommunikationsstrukturen in vertikalen Organisationen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Also aus Angst dann immer von unten nach oben ausgefiltert wird, in der Praxis also häufig, am häufigsten einfach gelogen, und dass je weiter oben sich jemand in dieser Pyramide befindet, ja, also ein immer verzerrteres Bild von der Welt bekommt. Das heißt, zum Schluss sind diejenigen, also zum Schluss wissen diejenigen, die die Entscheidungen treffen, immer weniger, was eigentlich los ist. Und diejenigen, die es eigentlich mitbekommen, kennen eigentlich auch nur ihren Ausschnitt und sollen im Grunde auch selbst gar nichts entscheiden. Wilson schreibt, so geraten wir in eine Situation, die bei der Armee Optimum Snafu genannt wird. Die oben erfahren nie etwas, was sie veranlassen könnte, den Informanten zu bestrafen. Und die unten halten den Mund über all das, was sie tatsächlich mitkriegen. Bei Autorität handelt es sich um eine Beziehungsqualität, die der Anerkennung bedarf. Also man könnte salopp sagen, Autorität ist, wenn keiner an der falschen Stelle lacht. Hierarchien versuchen also, sich unangreifbar zu machen, versuchen geschlossen zu wirken. In diesem Abschluss gegen Kritik lauert aber dann genau der Wirklichkeitsverlust. Wer den Eindruck vermittelt, nur Genehmes hören zu wollen, wird weniger über die Außenwelt wie auch über sich selbst erfahren. Dann kann er für nicht genehme Äußerungen Sanktionen verhängen und verstärkt sich dieser Effekt. So sagt dem Kaiser in Hans Christian Andersens Märchen niemand, dass er eigentlich nackt herumläuft. Nochmal ein kurzes Zitat von Wilson dazu. Jede Hierarchie ist ein Kommunikationssalat. Jede herrschende Elite leidet an progressiver Desorientiertheit. Je länger sie herrscht, umso verrückter wird sie. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass jedermann die Mächtigen belügt, einige um der Bestrafung zu entgehen, andere um zu schmeicheln und Gunst zu erlangen. Daraus folgt, dass die Elite zu einer recht schiefen Ansicht in Bezug auf die Welt gelangt. Das Individuum oder die jeweilige Gruppe an der Spitze ernährt nur jene, die schmeichelnden und täuschenden Schund darbringen. Hagbert Celine sagt dann allerdings auch, es ist nicht nur die Armee, es ist die ganze Welt. Also insgesamt, also bezogen wirklich auf jede Hierarchie, wie flach oder informell sie auch sein mag, alle erzeugen sie dieses Kommunikationsdilemma, das Ausfiltern von unten nach oben aus Angst vor der jeweiligen Sanktion. Das kann natürlich dann sehr unterschiedlich ausfallen, in der Armee bestimmte Disziplinarmaßnahmen, in der Arbeitswelt ist es dann die Kündigung. Die praktischen Erscheinungen dieses Ausfilterns sind dann am häufigsten einfach Lügen, Notlügen, Ausreden, auch einfach versuchte Manipulationen. Das ist immer abhängig von der Sanktionsabwägung. Kurz Impression aus der KPD in den 20ern, wie das Klaus Michael Meilmann, dieser Historiker, wiedergegeben hat. Denn gerade weil die Parteiangestellten existenziell von der Zentrale abhängig waren, mussten sie auch alles daran setzen, sich selbst und ihre Arbeit ins richtige Licht zu rücken, lieferten sie Berichte in dem häufig beliebten Stil. Alle Aufträge glänzend ausgeführt, alles steht zum Besten. So, und eigentlich weiß man ja dann immer schon, dass es das nicht bedeutet. Auf der jeweils höheren Ebene, an die diese Informationen dann eben nicht weitergegeben werden, herrscht dann entsprechend Informationsdefizit, das oft erstmal gar nicht bemerkt wird. Nicht zuletzt, weil Menschen auch sehr kreative Ideologen sind. Wenn es dann doch mal bemerkt wird, weil also die Nebeneffekte davon vielleicht auch zu sehr auffallen oder weil jemand dann die andere Seite doch vielleicht besser kennt, dann gibt es in der Regel erstmal so den Versuch der Nachfrage nochmal, wir können doch drüber reden. Das ist natürlich aber dann auch meistens gleich endet, außer wenn sich die Sanktionsabwägung verändert hat in der Zwischenzeit oder es so einen Konfessionsdrang gibt. Dann habe ich ein kurzes Stück aus dem Roman Der 21. Juli von Christian von Dittfurt, wo es um so eine alternative Geschichte geht, wo das Attentat auf Hitler 1944 gelingt. Und da gibt es eine Unterhaltung zwischen dem Chef des sowjetischen Geheimdienstes und einem seiner Untergebenen. Das schildert von Dittfurt so: Wer in der Sowjetunion traute sich, seinem Vorgesetzten die Meinung zu sagen, ohne sie sorgfältig nach allen Seiten hin abgewogen zu haben? Es war gefährlich, sich auf eine Position festzulegen, vor allem dann, wenn man nicht wusste, was die Vorgesetzten oder die Partei entscheiden würden. Offenbar hatte Iwanow, also dieser Untergebene, keine Angst vor ihm. Und dann kommt halt genau diese Ansprache, so dieses, wir können doch über alles reden. Der Chef sagt also zu seinem Untergebenen: Boris Michailowitsch, wir sind hier unter uns. Nichts, was hier gesprochen wird, dringt nach draußen. Ich bitte Sie, sagen Sie Ihre Meinung. Sie sind ein tapferer und kluger Mann. Ich kenne Ihre Personalakte. Sie werden es noch weit bringen. Wer nach oben will, muss manchmal etwas riskieren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Schaden der Sowjetunion entstanden ist, weil Funktionäre und Offiziere im entscheidenden Augenblick das Maul nicht aufgekriegt haben. Wenn Sie offen mit mir sprechen, riskieren Sie nichts. Ich werde es für mich behalten. Sind Sie einverstanden, Boris Michailowitsch? Da ist genauso dieser Double-Bind drin, dass man im Grunde auch schon raushört aus dieser Ansprache, dass es offensichtlich die Möglichkeit von Sanktionen auch gibt. Aber es ist so netter verpackt. Wenn das dann nichts bringt, dann gibt es auch noch den Versuch des Erzwingens, also im härtesten Fall dann durch Folter oder durch andere Androhungen von Zwangsmitteln. Wieder gibt es dann vielleicht eine andere Sanktionsabwägung, ob dann dieser Zwang im Zweifelsfall schlimmer ist als die Konsequenzen der Wahrheit.
Wenn das auch alles nichts bringt, dann fangen noch meistens ganze Systeme, ganze Strukturen an mit Spionage, dann wird also versucht, irgendwie trotzdem hintenrum auszubekommen, was
gedacht wird, was da eigentlich vor sich geht. Man versucht, die Leute zu unterwandern, zu kontrollieren, irgendwo Kameras aufzuhängen. Da haben wir ja hier heute und gestern auch schon viel, viel anderes drüber gehört. Das funktioniert allerdings eigentlich nur dann wirklich gut, wenn die Hierarchie besonders krass funktioniert und die Leute nicht das so weit verinnerlicht haben. Also wenn man tatsächlich mit Leuten zu tun hat, die diese Hierarchie einfach für selbstverständlich und natürlich halten, dann gibt es da nicht viel rauszukriegen. Dann hat man es dann eher mit zynischen Spionen zu tun, die nach oben dann auch solche Berichte weiterreichen und so tun, als hätten sie was rausgefunden. Nochmal vielleicht aus der KPD der 20er Jahre. Diese Selbstbeweihräucherung produziert in ihrer Summe eine erhebliche Verzerrung des Blicks auf die Wirklichkeit innerhalb und außerhalb der Partei und dürfte nicht unwesentlich zu den oft katastrophalen Fehleinschätzungen der KPD-Führung beigetragen haben. Die Feststellung im organisatorischen Bericht der Zentrale an dem Parteitag 1925, dass man sich nicht nur auf die Berichte, die von den Bezirksleitungen bei der Zentrale eingingen, verließ, sondern einen besonderen Kontrolleur einsetzte, dessen Aufgabe es ist, fortlaufend den organisatorischen Zustand der Bezirke zu überprüfen, war zwar ein deutliches Zeichen des Misstrauens, insgesamt aber eher ein Bluff. Denn die Möglichkeiten der Kontrolle waren nicht sehr groß. Die Lektüre der Bezirkspresse gab diesbezüglich nicht allzu viel her, da sich deren Redakteure, die gleichfalls opportunistische Fehler vermeiden wollten, immer mehr auf die Sprachregelung von oben beschränkten, kaum einmal ungeschminkt über die Lage vor Ort, die realen Differenzen und die wirkliche Politik der Basis berichteten. Schlug man die Bezirkspresse auf, dann sah man sich in der Org-Abteilung des ZK darum mit einem Echo-Effekt konfrontiert, einer zirkulären Kommunikation, die langweilte, aber keine Kontrolle ermöglichte. Es geht beim SNAFU-Prinzip allerdings nicht nur um Armee und nicht nur um Staat und Parteien, es ragt viel weiter in den Alltag hinein. Und vermutlich ist das Feld des umfangreichsten Wirkens des SNAFU-Prinzips die Arbeitswelt. Dazu habe ich erstmal einen vielleicht sogar einigermaßen bekannten diskordischen Text, den ich trotzdem unglaublich gerne nochmal wiedergeben mag, über das Berichtswesen in Unternehmen. Zu Beginn gab es den Plan. Dann kamen die Annahmen. Und die Annahmen waren ohne Form. Der Plan war ohne Substanz. Und Dunkelheit war auf den Gesichtern der Arbeiter. Und sie redeten und sagten, Das ist alles scheiße und es stinkt. Und die Arbeiter gingen zu ihren Aufsehern und sagten, es ist wie ein Haufen Kompost und wir können mit dem Gestank nicht leben. Und die Aufseher gingen zu ihren Managern und sagten, es ist ein Container voll mit Exkrementen und es ist sehr stark, sodass niemand es ertragen kann. Die Manager gingen zu ihren Direktoren und sagten, es ist wie eine Ladung von Düngemitteln und niemand kann seine Strenge ertragen. Die Direktoren sprachen unter sich und sagten, es enthält das, was Blumenwachstum anregt und es ist sehr stark. Und die Direktoren gingen zu den Vizepräsidenten und sagten, es fördert das Wachstum und ist sehr stark. Die Vizepräsidenten gingen zum Präsidenten und sagten, dieser neue Plan wird aktiv das Wachstum unserer Firma stärken mit sehr wirkungsvollen Effekten. Und der Präsident sah auf den Plan und sah, dass er gut war. Und der Plan wurde die Vorgabe und schon war die Kacke am Dampfen. So, und hier geht es auf jeden Fall nicht zufällig um die Arbeitswelt. Ich hätte auch noch mal so zwei Impressionen aus der Welt des Einzelhandels hinzufügen, wie so aus eigener Beobachtung, wo also ein Kollege den Unterschied zur Planwirtschaft einfach nicht erkennen konnte, was ungefähr so schilderte, jemand aus der oberen Etage ermittelt morgens nach dem Aufstehen aus der Sternenkonstellation und seinem Mittelstrahlurin das Ziel, das ab diesem Zeitpunkt alle Mitarbeiter freiwillig zu erfüllen haben. Abhängig vom Erreichen dieses Ziels ist die obere Etage bei ihren Kontrollgängen sauer oder weniger sauer. Kommunikation zwischen ihnen und der Belegschaft beginnt fast immer mit der Frage, wie es um die Erreichung des Ziels steht. Alle Teile der folgenden Antwort, die nicht direkt mit dem Ziel zu tun haben, werden komplett ignoriert. Nach einem solchen Kontrollgespräch sprechen die Mitarbeiter häufig auch mit den Kunden ähnlich taub und herrisch. Ich kann Ihnen nur helfen, wenn ich Ihre Frage verstehe. Deswegen muss man laut kommunizieren. In der Belegschaft wird weder das Ziel noch seine Festsetzung in Frage gestellt. Stattdessen werden kreative Ausreden fürs Verfehlen und Begründung fürs Erreichen des Ziels erdacht, an die die Mitarbeiter mit jedem Tag auch selbst mehr glauben. In Gesprächen untereinander werden verschiedene Ausreden und Begründungen erprobt und verworfen. Da gab es auch eine andere Episode, wo Abteilungen neu zusammengesetzt wurden und schnell sichtbar wurde, dass sie deutlich unterbesetzt sind. Als Kunden sich darüber beschweren, kommt dann der Marktleiter, der die Unterbesetzung entschieden hat, und schimpft. Also der Abteilungsleiter hat uns dann einen Security-Mann gefragt, ob er nicht noch ein Überwachungsvideo von dieser Ausflip-Marktleiter-Aktion hat. Kurz darauf läuft der Marktleiter nochmal herum und versucht sich jetzt in Anti-Snafu. Eine Kollegin erzählt, dass er sie im Plauderton darüber befragt hätte, wie sie den Umbau denn nun finden würde, ob es ihr jetzt besser gefiele. Als sie immer noch nur höflich geantwortet hatte, dass sie es ja ganz gut fände, bohrte er nach, nun sagen Sie doch mal ehrlich, wie Sie es finden. Habe ich natürlich nicht gemacht, erzählt sie. Interessant ist dann auch immer noch der Seitenwechsel, wie bei einer Frau, die mich beim Trampen mitnahm. Sie berichtete vom Vertrieb und vom Außendienst, was sie jahrelang selbst gemacht hatte, nun aber diejenige ist, die andere herumschickt und die sich natürlich von denen nichts erzählen lässt. Sie weiß ja schließlich, wie das ist. Wenn die Zahlen nicht stimmen, kommen die Ausreden, versuchen alle ihre Unfähigkeit zu kaschieren, aber ihr können sie ja nichts vormachen. Also auch die eigene Erfahrung auf der anderen Seite dieses Problems oder weiter unten in der Pyramide hilft dann nicht unbedingt. Das kann sogar die Sache noch verstärken. In meinem Blog gab es dann einen Kommentar, wo man meinte, dass er eigentlich mit hierarchischen Strukturen genau die umgekehrte Erfahrung gemacht hat, dass sich die Informationen an der Spitze sammeln und dann nicht nach unten weitergegeben werden oder nur ganz selten. Und jemand anders nannte das dann das Raffineriemodell. Leichte Informationen sammeln sich oben in der Hierarchie und schwere unten. So, und kann man schon sagen, das gehört auf jeden Fall zusammen. Also egal, ob jetzt unten aus Angst Informationen zurückgehalten werden oder ob die oben dann doch noch irgendwann eintreffen, wiederum aus Kontrollgründen zurückgehalten werden. In beiden Fällen kann man sagen, dass es der Hierarchie wegen einfach keine Kommunikation gibt. Und das ist natürlich genau in diesem Arbeitskontext schon sowas wie ein Klassenkonflikt. Ich habe es dann schon einfach mit den Vorgesetzten und den eigentlichen beschäftigten Arbeitern zu tun. Da ziehe ich jetzt mal kurz Marx aus dem Hut. In der Lektüre von Harnloser und Reiter klingt das dann so: Das Grundproblem der Kapitalherrschaft besteht darin, dass die lebendige Arbeit unterworfen, kontrolliert und gegängelt werden muss. das Kapital die lebendige Arbeit seinen Verwertungsinteressen unterwerfen muss. Aber zugleich nicht jede Eigeninitiative, jede Spontanität, jedes autonome Agieren und Reagieren einfach ersticken darf. Das Kapital steht in der Tat vor einem an sich unlösbaren Problem. Es muss das Unbeherrschbare beherrschen, darf es aber zugleich nicht zu Tode beherrschen. Und dann werden also doch hin und wieder mal so tröpfchenweise die Informationen ausgetauscht. Abgesehen vom Arbeitsalltag gibt es auch noch andere Formen von SNAFU oder andere besondere Verbreitungsformen, Verbreitungswege. Zum Beispiel gibt es sowas wie Promi-SNAFU, wenn man sich das so Verhältnis von Fans und Stars dann mal so überlegt. Oder eben auch dann noch so Zirkel, die da drin sitzen, zum Beispiel der Zusammenhang von so wachsendem Einkommen bei diesen Prominenten und dem, der Möglichkeit von Kokainkonsum, das natürlich dann relativ viele Effekte genauso verstärkt, genauso hervorbringt, die man eben auch dem SNAFU-Prinzip zuschreiben kann, also einfach eine immer geringere Wahrnehmung von dem, was die anderen eigentlich sagen oder von einem halten. Dieses Promis-SNAFU, oder es gibt halt auch Experten-SNAFU, was dann so im akademischen oder quasi-akademischen Kontext auftaucht. Vermutlich ist das auch hier recht verbreitet, also dieser Zustand, dass einfach niemand zugeben mag, wenn er irgendwas nicht weiß oder verstanden hat. Das ist dann in so Managementkursen lustigerweise auch schon als Problem erkannt und behandelt worden. Also da gibt es dann wirklich so den CEO von irgendeiner Luftfahrtlinie, der dann unter Tränen zugibt, dass er keine Ahnung hat, wie so ein Flugzeug fliegt. Das ist halt, oder es gibt so ein Venture Capital Startup Blog, das heißt Allen's Blog. Und da gibt es dann so Gebote für Jungunternehmer drin. Und da ist dann das Gebot Nummer 8, wisse, was du nicht weißt und gib's zu. Und dann wird halt wirklich so diese Situation, der reine Schrecken. Man sitzt in so einem Meeting und es kommt eine Frage, die man nicht beantworten kann. Und dann soll man halt glaubwürdig zugeben, dass man das nicht weiß und sich eine Notiz machen von der Frage und trotzdem versuchen, die Antwort zu finden und sofort halt mit demjenigen in Kontakt treten und sie ihm geben. Auf keinen Fall halt seinen jetzt irgendwie sich da drum rummogeln wollen um die Antwort. Und auf dieses Blogpost gab es dann aber auch einen Kommentar von jemandem, der meint, dass eigentlich alle Unternehmer an Overconfidence leiden, also dass sie natürlich prinzipiell irgendwie das Risiko unterschätzen müssen, also schon einfach, um das machen zu können, um das einschätzen zu können. Also auch schon wieder noch so strukturelle Verstärkung dafür drin. Könnt ihr zusammenfassend sagen, also es gibt das in Armeen, in Parteien, also in diesem ganzen Arbeitskontext, so bei Prominenten, bei Experten. Das heißt, sobald überhaupt irgendjemand als Autorität angesehen wird, aus welchen Gründen, in welchem Zusammenhang auch immer, wird ihm oft dann nur noch gesagt, was er hören will oder wovon angenommen wird, er würde es hören wollen. Das also geht dann auch noch ganz weit hinab. Zum Beispiel gibt es in der Serie Buffy the Vampire Slayer diese Figur Cordelia Chase, einfach so eine relativ populäre Teenage Highschool Queen irgendwie ist, die dann auch in einem ihrer lichten Momente sagt, manchmal, wenn ich rede, sind alle so beschäftigt damit, mir zuzustimmen, dass kein Mensch mehr ein Wort von dem, dass kein Mensch mehr ein Wort von dem hört, was ich sage. Cordelia Chase ist nun einfach wirklich nur so ein Teenage Girl. Sie ist keine Regierung und kein Vorgesetzter und kein Offizier. Also es ist tatsächlich so, dass das völlig unabhängig davon ist, wie informell oder flach die Hierarchie ist. Wilson hat das auch selbst immer noch mal betont, also in einem Text von 85, sagt er eben auch, dass man eben auch Situationen der Ungleichheit oder hierarchische Strukturen auch daran erkennen kann, dass man nicht kommunizieren kann. Und er bezieht das auch durchaus auf Familie und den Arbeitsplatz. Schließlich erkennt auch Hagrid Selene in der Illuminatus-Trilogie, dass er sofort ins SNAFU-Schlamassel gerät, wenn er als Autorität behandelt wird. Er sagt, dass er alles Feedback und alle Informationen braucht, die er kriegen kann, dass aber niemand einer Autorität widerspricht, wie jetzt eben als diesem Piraten-Captain oder Ersatzvater, was er dann für manche Figuren ist. Und dann kommt eigentlich diese typisch discordische, typische Wilson-Umdrehung, nämlich der Satz, Communication is possible only between equals, also Kommunikation ist nur unter Gleichen möglich, wobei Gleiche hier mehr so im amerikanischen Sinn, also Gleichberechtigte, Gleichgestellte, Ebenbürtige meint. Und Hagrids Konsequenz ist, dass er jetzt versucht, sich gleich zu machen, weil er eben wissen will, was los ist. Also er möchte eben gerne nicht in diesem Autoritätsverhältnis leben, auch nicht oben in der Pyramide. Und Er ist halt so konsequent damit, dass er auch sagt, dass eben sämtliche Staaten und Regierungen, sämtliche Hierarchien abgeschafft und aufgelöst werden müssen. Das ist also wirklich diese anarchistische Konsequenz. Er ist aber eben sowas wie ein rechter Anarchist. Ich jetzt irgendwie glaube, dass es in der letzten Stunde auch so einen ähnlichen Ansatz gab. So Libertarian, marktradikal, wenn man das so nennen will. Egbert Celin, diese Figur verspricht sich also vom unbeschränkten Wirken des freien Marktes, dass der Staat überflüssig wird und damit alle Herrschaft verschwindet, was ich völlig anders sehe auf jeden Fall. Diese Figur ist aber nicht sehr dogmatisch gezeichnet. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Wilson selber an der Stelle nie so festgelegt war. Also er hat jetzt, die haben praktisch in die Illuminatus-Trilogie auch noch so eine anarcho-kommunistische Gruppe reingeschrieben, die Justified Ancients of Mumu, mit denen Hagbard auch verbündet ist. Also das ist nicht so eindeutig jetzt festgelegt. Hagbard ist deswegen an der Stelle nicht dogmatisch, weil es ihm eben hauptsächlich um diese freie Assoziation geht. Und das ist auch bei Wilson später immer noch mal wieder betont worden, dass das eigentlich der Kerngedanke ist, der freiwillige Zusammenschluss. Das ist ja tatsächlich wie im kommunistischen Manifest der Verein freier Menschen, in dem die freie Entfaltung jedes Einzelnen die Bedingung für die freie Entfaltung aller ist. Das steht da wirklich so drin. So sieht es aber gerade überhaupt nicht aus. Also die Staaten sterben sowas von nicht ab. Arbeitsplätze bleiben Arbeitsplätze. Und der Markt belohnt und bestraft nach wie vor. Und unter diesen Umständen ist es vielleicht dann doch sinnvoll, sich einfach mal so Gegenstrategien, Umgehungsstrategien für dieses Problem zu überlegen. Ist nicht so als so Dauerlösung, aber so erstmal als Möglichkeiten, so Handlungsfreiheit zu gewinnen und eben um rauszukriegen, was eigentlich los ist. So, und da gibt es erstmal die Frage, was passiert oben in den Hierarchien? Also was machen eigentlich die Leute, die jetzt an der Spitze von Hierarchien stehen? So die jüngeren Beispiele sind dann der US-Präsident Barack Obama, der also dann mit allen Mitteln versucht hat, nicht in diese Informationsisolation zu geraten, die einen US-Präsident normalerweise umgeben. Also auch weiterhin versucht hat, seine private Kommunikation aufrechtzuerhalten, um eben nicht in dieser Bubble zu landen. Diese 10 oder 12 Leute, wie er sagt, von denen man normalerweise dann nur noch seine Informationen bekommt. Das Problem ist allerdings, dass das eben dann auch vom Secret Service sehr weiträumig unterbunden wurde, also es einfach wirklich als Sicherheitsrisiko angesehen wurde. Da muss ich sagen, habe ich jetzt das auch seit ja, kürzerer Zeit nicht mehr wirklich so verfolgt, wie das ausgegangen ist, wie weit er sich da durchgesetzt hat. Auf jeden Fall sind so dieses Ausmaß an direkter Kommunikation so mit der Basis, mit dem Wahlvolk, das ist aber, glaube ich, schon stark zurückgegangen. Gibt auch Berichte darüber, wie das in Deutschland läuft. Also vielleicht auch erst noch mal der Zustand vorher. Es gab im Spiegel vor 2 Wochen einen interessanten Bericht über die Welt des Bundeskanzleramts. Da hieß es, dass Gerhard Schröder fast jede Nacht dort geschlafen hat, ganz oben unterm Dach. Und sie schrieben, das erklärt einiges, wenn man sich vorstellt, wie Schröder im Dunkeln mit gestreiftem Schlafanzug die Raumschifffahrstühle hoch und runter gefahren ist und auf die Welt dort draußen guckte, versteht man seinen letzten großen Auftritt in der Fernseh-Elefantenrunde besser. Der Fernsehturm, der Hauptbahnhof, der Reichstag, die Spree wirken von hier aus, als wären sie um den Bundeskanzler herumgebaut worden, so wie der kleine Park da hinten, in dem der Kanzler mit seinen Gästen spazieren gehen konnte, mittendrin der Helikopterlandeplatz. Sein Reich. Wer hier zu viel Zeit verbringt, muss am Ende rausgetragen werden wie ein König. Über Merkel heißt es jetzt aber ganz anders, dass sie erstaunlicherweise zuhört. Ganz anderer Sound in dem Artikel. Es ist natürlich nicht immer leicht, die Wahrheit zu erfahren, weil die Leute sich ihr mit großer Verehrung oder großer Furcht nähern und oft auch mit eigenen Interessen. Ackermann, so heißt es, beschwere sich des Öfteren darüber, dass sie nicht mache, was er ihr rate. Bei Hambrecht, also BASF, sei es eher so, dass er ihr zu sehr nach dem Mund rede. Die meisten ihrer Gäste berichten, wie unprätentiös und aufmerksam Angela Merkel auftritt. Sie will nicht, dass die Gespräche verzweckt werden, wie sie das nennt. Und dass dann auch noch im Umgang mit sozusagen anderen Staatschefs offensichtlich so ein bisschen durcheinander geraten. Also in einer Begegnung mit Putin wird geschrieben, dass er halt immer wieder rief und schrie und seine Aussagen auch mal wieder wiederholte und Angela Merkel dann immer nur lächelte und leise sagte, dass sie ihn auch schon beim ersten Mal verstanden hat. Und dann gibt es halt noch diesen Satz, dass ihr Misstrauen ist grenzenlos und je mehr sie geliebt wird, desto misstrauischer wird sie. Also dieses Unbehagen scheint also tatsächlich dann schon angekommen zu sein. Umgehungsstrategien sind aber offensichtlich nicht so einfach. Also zum Beispiel ja auch der Fall von Jörg Taus zeigt, der hier auch schon behandelt wurde auf der Veranstaltung, dieses Abgeordneten, der selber dann zur Kinderpornografie Recherche betrieb und dann halt ins Fadenkreuz der Ermittler geriet. Also der hat ja eigentlich im Grunde genau nur das machen wollen, jetzt einfach mal selber rauskriegen, sich die Informationen nicht von der Behörde praktisch aufbereitet zuschicken lassen, sondern wirklich selber schauen, wie sieht es eigentlich aus. Also dem stehen da offensichtlich dann auch immer noch ganz andere Hindernisse im Weg rum. So sieht es halt von oben aus, ist auch nicht so erfreulich, wenn man nochmal von unten schaut. Was passiert eigentlich, wenn dann mal jemand von unten sagt, was er denkt? Habe ich zwei Beispiele aus dem Film Office Space. Der ist von Mike Judge, diesem Beavis und Butthead-Erfinder. Das ist ein Realfilm von ihm, wo es dann auch wirklich so um diese Arbeitshölle, Büro-Cubicles geht. Erstmal wird Joanna, die Freundin der Hauptfigur, rausgeschmissen, als sie auf Arbeit dann mal so Widerworte hat und einfach mal so ihre Meinung sagt. Diesen Rausschmiss hat sie da aber auch schon antizipiert, weil sie im Grunde schon in diesem Ausbruch auch sagt, dass sie diesen verdammten Job eigentlich auch gar nicht braucht. Bei der Hauptfigur selber, bei Peter, funktioniert das dann völlig anders. Der will eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Der hat also im Grunde überhaupt keinen Bock mehr drauf, geht aber dann doch nochmal zurück, weil er da irgendwas vergessen hat. Und es ist halt gerade irgendwie sind so Counselors im Haus, die jetzt halt rausfinden sollen, wen man im Betrieb auch irgendwie einsparen kann, wen man also feuern kann. Und Peter denkt halt auch, geht da mal hin, unterhält sich mal mit denen und erzählt dann tatsächlich, wie halt so ein typischer Arbeitstag bei ihm aussieht. Und er sagt dann, ich komme eigentlich normalerweise mindestens 15 Minuten zu spät durch die Hintertür, um zu vermeiden, dass mein Chef mich sieht. Und dann setze ich mich an meinen Tisch und drehe erstmal weg für eine Stunde. Also Space Out ist im Original. Ich starre einfach auf meinen Tisch, aber das sieht aus, als wenn ich arbeite. Das mache ich nach dem Mittag auch nochmal für ungefähr eine Stunde. Ich würde sagen, in einer normalen, typischen Woche arbeite ich nicht mehr als etwa 15 Minuten. Und der Punkt ist, dass er natürlich in diesem Gespräch dann irgendwie nicht signalisiert, dass er sich davon irgendwie eingeschüchtert fühlt, wie die ganzen anderen Leute, die jetzt bei den Counselors saßen. Und diese Counselors sehen das einfach als Management-Behavior und schlagen ihn dann einfach zur Beförderung vor. So, also hier hat man praktisch diese beiden Arten, wie Hierarchien auf was auch immer Kritik oder kritischen Input irgendwie reagieren können. Das ist also entweder das halt aktiv unterdrücken oder eben ignorieren, so wie das mit Joanna passiert, die dann eben einfach rausfliegt. Manchmal wird dann dieses Ignorieren auch wirklich sehr aktiv betrieben, dass man halt diese Person, die da irgendwas kritisiert hat, beschuldigt, dass sie halt glaubt, sie würde alles besser können oder würde sich jetzt auf Kosten dieser Hierarchie irgendwie profilieren wollen oder so. Oder die Hierarchie reagiert genau umgedreht durch Vereinnahmung, durch Eingemeindung, indem sie jetzt also zum Beispiel Peter einfach versucht, zum Teil des Problems zu machen. Solange die Hierarchie allerdings nicht aufgegeben wird, wenn nicht aufgegeben werden kann, solange für möglicherweise falsche Antworten der Ausschluss aus der Gruppe, der Partei, dem Verein oder dem Arbeitsmarktsegment droht, scheinen die einzigen wenigstens teilweise erfolgreichen Gegenmittel gegen den SNAFU-Effekt in dieser Öffnung gegenüber Kritik von außen oder in der Institutionalisierung interner Kritik zu bestehen. So, das machen bestimmte Strukturen durchaus. Also es gibt ja sowas wie Parteiopposition, die man sich dann auch als Partei durchaus so hält, um als hin und wieder mal noch mitzukriegen, was es eigentlich für abweichende Auffassungen gibt. Oder sowas wie Betriebsräte, die auch oft relativ, also ohne große Befugnisse sind, aber schon einfach mal so artikulieren können, wenigstens so vorsichtig teilweise, was da von unten so droht oder wie da so die Stimmung ist. Auch eine der Funktionen des CCC ist ja durchaus, dass er halt als so eine Art externer Berater dann auftritt, dann immer mal hinzugezogen wird, irgendwo als Sachverständigengruppe, die dann nochmal so vorsichtig den Leuten erklären kann, dass es einfach alles ziemlicher Blödsinn ist, was dann an Sicherheitsvorstellungen und sowas im Umlauf ist. Was in diesen Situationen passiert, also in dieser Konfrontation mit externer Kritik, sofern das eben mal wirklich bis in die Hierarchie vordringt, das kann man schon fast dann als eine Konsequenz eines anderen Konzepts von Wilson sehen, das Konzept des Realitätstunnels. Damit der Versuch zu beschreiben, also praktisch, der Realitätstunnel ist die Summe der zugelassenen Wahrnehmungen für eine Person. So, und dieser SNAFU-Effekt, der reduziert natürlich diese Zahl von Wahrnehmungen, die erlaubt sind, einfach immer mehr ausgeblockt wird und rausgeworfen wird. Und wenn man das jetzt aber öffnet, wenn man eben tatsächlich dann doch sagt, was sagen die denn, wie sieht denn diese Kritik überhaupt aus, dann steigt diese Zahl wieder an. Wilson hat also dementsprechend auch vorgeschlagen, wirklich statt jetzt immer nur nach Bestätigung und Zuspruch zu suchen, tatsächlich sich eben gerade die abweichenden, die entgegengesetzten Positionen anzugucken und eben auch solche Auffassungen, die auch tatsächlich ernst zu nehmen, sich erstmal kommen zu lassen, also genau diesen Reflex einfach zu unterdrücken und zu sagen, ah, das sehe ich aber ganz anders. Also wirklich erstmal darauf einzugehen. Er schrieb zum Beispiel einer Romanfigur, die halt so einer, ja, irgend so einer spirituellen Gruppe irgendwie vorstand, dann zwei Fragen zu, die eben neuen Adepten dann als erstes gestellt wurden. Und die erste Frage war, warum kommen Sie bei all den mystischen Lehren in der Welt ausgerechnet zu uns? Und die zweite ist, warum, wenn man all die Tage Ihres Lebens bedenkt, ausgerechnet heute? Das ist halt tatsächlich so der Versuch, noch jetzt gar nicht erst so ein Abhängigkeitsverhältnis aufkommen zu lassen, doch erstmal klarzustellen, dass, also was ist das jetzt hier eigentlich, was passiert hier überhaupt, von vornherein das einfach zu öffnen. Aber auch nicht repressive und nicht offen vereinnahmende Strategien zielen letztlich auf die Optimierung der Hierarchie. Das ist nur dann sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel will, dass Staat oder Unternehmen besser laufen. In jedem anderen Fall muss man sich fragen, was der Inhalt dieser jeweiligen Struktur ist, die da optimiert wird. Man greift den eigenen Realitätstunnel nicht nur durch die Konfrontation mit abweichenden Auffassungen an, sondern auch am besten noch, besser sogar, durch die Kritik genau der Strukturen, die einem am nächsten sind. Also tatsächlich sich mit dem, was auch immer, Glaubenssystem, Gruppenstrukturen um einen direkt herum einfach erstmal zu beschäftigen, weil da geht das ja erstmal los, da sitzt man ja selber mitten im Problem. Und da würde ich auch sagen, dass das zumindest der Versuch ist, also meine eigene Konsequenz jetzt einfach einerseits, also der Versuch ebenbürtig zu kommunizieren, aber eben andererseits auch konsequent die Gruppen und Strömungen oder Ideen zu kritisieren, die ich gut finde, denen ich mich jetzt nahe sehe, weil gelobt werden sie meistens genug, also gerade jetzt von sich selbst, das garantiert ja dieses Nafo-Dynamik gerade, das ist ja gerade der Vorgang, und Kritik gibt es eigentlich fast immer zu wenig, das kann man prinzipiell so sagen. Da habe ich noch ein Zitat von André Gide, das ist dann aus den 30er Jahren, wo er, ist also auch so ein kommunistischer Dissident gewesen, der dann sagte, ich bin so veranlagt, dass sich meine größte Strenge gerade gegen diejenigen richtet, mit denen ich am liebsten immer einverstanden wäre. Und meines Erachtens bringt nicht der seine Liebe am besten zum Ausdruck, der nur zu loben weiß. Ich glaube der Sache, was in dem Fall dann die Sowjetunion war, mehr und wirksamer zu dienen, wenn ich offen spreche, ohne Vorsicht und Rücksicht. So, und man kann diese Einstellung also nicht nur bis zu den Diskordien oder zu solchen Dissidenten zurückverfolgen, sondern bis in die antike Philosophie, also Heraklit, der vielleicht erste dialektische Denker, so 500, 600 vor war das, glaube ich, hat also auch durchaus so für permanenten Streit plädiert. Das hielt er für den friedlichsten Gesellschaftszustand, weil einfach immer alles ausgetragen wird, nichts zurückgehalten wird, dass einfach immer alles in der Verhandlung ist sozusagen. Wenn ich jetzt meine Kritik gegen das richte, was mir jetzt selber am wichtigsten ist, was wäre das dann eigentlich? Das wären in meinem Fall zwei Strömungen, von denen ich auch annehmen würde, dass sie am ehesten in die Richtung einer Gesellschaft weisen, die vielleicht dann ohne Hierarchien und Autoritäten auskommen könnte und in der dann natürlich auch das NAFO-Prinzip möglicherweise obsolet wird. Erste dieser Strömungen, das sind die Discordia selbst, die also im besten Fall für die Ausnahme, für die Abweichung, für den Widerspruch und das Individuum auftreten, für das, was nicht passt, was nicht mitmacht, nicht vorgesehen ist, und die somit auch immer den eigenen Standpunkt in Frage stellen können, die eben genau wie Wilson das vorgeschlagen hat, versuchen, abweichende und entgegengesetzte Auffassungen zu studieren und auch mehrere Modelle für die meisten Sachverhalte zu kennen versuchen, die sie dann fallweise anwenden können. So, das ist natürlich jetzt eher der Idealzustand, wenn ich jetzt nicht behaupten würde, dass das unbedingt alles so praktiziert wird, aber dieses Gedankengut gibt es im Diskordischen auf jeden Fall. Die zweite Strömung wäre dann halt die kommunistische Kritik, die halt wiederum im besten Fall halt die Voraussetzung unseres Denkens, unserer Weltanschauung sichtbar machen kann, also Verwertung fürs Kapital und Herrschaft. Diese Kritik kann eben auch die Schädigung durch die herrschende Gesellschaftsordnung sichtbar machen, die Verhältnisse als menschengemacht und nicht biologisch zwangsläufig sichtbar machen, also als prinzipiell veränderbar. Beide dieser Strömungen haben aber natürlich kein irgendwie geartetes Wahrheitsmonopol, und jenseits dieser SNAFU-Mechanik gibt es auch eigentlich keinen Grund, an irgendwelchen ewigen Wahrheiten festzuhalten. Wenn ich das jetzt dreimal sage, müsst ihr es auch glauben. Wer behauptet, irgendwas wäre restlos geklärt, es gäbe endgültige Wahrheiten, er lügt, bewusst oder unbewusst. Der Erkenntnisprozess geht hoffentlich immer weiter. Gerade in den Fragen, wie tief die Verwertungslogik mittlerweile gesellschaftlich verankert ist und wie wir neurologisch, psychologisch funktionieren, haben wir offenbar gerade mal die Dachpappe hochgehoben. Weniger vermessen erscheint es mir trotzdem zu behaupten, dass das NAFU-Prinzip, wie wir vorhin an so ein paar Beispielen vielleicht gesehen haben, heute nirgends so systematisch erzeugt wird wie in der lohnabhängigen Arbeit, dass in diesem Sinn das NAFU vor allem den Fucked-up-Zustand beschreibt, in dem sich die meisten Menschen die meiste Zeit ihres Tages und ihres Lebens befinden und der sich prinzipiell überwinden lässt. Ich mal ganz kurz ein kleines Stückchen Marx, der ja diese Überwindung tatsächlich auch in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung halt lokalisiert. Also sagt, die massive Reduktion der Arbeitszeit, die kollektive Verfügung über die Produktionsmittel, die Überwindung der hierarchischen Arbeitsteilung und die Verwirklichung der sozialen Allseitigkeit des Individuums stützen sich auf reale Bedingungen im Kapitalismus. So, und bezogen auf die Gegenwart würde ich jetzt das vielleicht dieses Situation Normal All Fucked Up vielleicht nochmal so verallgemeinert übersetzen, auch in also die Krise, wenn man mal das darauf noch beziehen will, die Krise ist eigentlich der Normalzustand, beziehungsweise der Normalzustand ist die Krise. Ja, damit bin ich auch erstmal soweit durch. Bin jetzt gar nicht sicher, wie weit wir in der Zeit sind. Die anderen hatten hinterher einen Workshop. Ich kann euch anbieten, Diskussionen einfach unten am Bücherstand weiterzuführen, wo ich mich jetzt noch 1 bis 2 Stunden aufhalten werde. So, also wer nicht zur Abschlussveranstaltung gehen will, kann mir ja vielleicht einfach folgen. Oder wenn es noch akute Fragen gibt, kann ich die jetzt aber auch gerne schon beantworten. Brauchst du? Okay. Mhm. Die kenne ich nicht.
Und oder auch Eva-Plan, die sind ein bisschen bekannter und die greifen gezielt an so Psychiatrien, die werden direkt konsultiert und diese Kommunikationsprozesse, die dann leiten, sind sehr, sehr langwierig. Also mich würde jetzt mal interessieren, also kannst du auch mal ein Beispiel nehmen, wer jetzt mit CCC konsultiert bei irgendwas oder welche Expertise.
Also es geht ja dann eigentlich eher um, also jetzt nicht unbedingt einfach so um reine Kommunikationsprobleme, sondern der Punkt ist jetzt, dass tatsächlich irgendwo mal die Frage auftaucht, wie es jetzt mit irgendeinem bestimmten Sicherheitsstandard im Internet oder sowas eigentlich aussieht. Und dann werden durchaus halt CCC-Leute auch mal angefragt, was jetzt eigentlich ihre Position dazu ist, weil sie jetzt einfach nicht unbedingt eben in diesem Apparat stecken, nicht so wie wirklich Teil dieser Beschlusslandschaft sind. Also die Fragen kommen dann eben durchaus aus dem politischen Betrieb von Leuten, die jetzt selber diese Entscheidung fällen müssen, einfach bestimmte Gesetze erlassen müssen oder was auch immer. Und genau in solchen Situationen gibt es dann also jetzt wirklich einfach die externe Expertise eben von unabhängigen Leuten. Und der CCC hat sich ja da durchaus dann auch immer schon mal hervorgetan, ihm einfach zu zeigen, an welchen Stellen solche sicheren technischen Systeme eben einfach gar nicht sicher sind. Einfach demonstriert ja auch teilweise praktisch, wo da einfach Lücken sind. Also sie sind jetzt nicht unbedingt, werden jetzt nicht unbedingt hinzugezogen, um jetzt das Kommunikationsproblem selber zu lösen. Also es ist jetzt eher schon, das ist ja schon der Versuch, es zu lösen oder es irgendwie zu umgehen, dass man jetzt Leute fragt, die einem vielleicht wirklich mal noch sagen, wie es wirklich ist. Die jetzt nicht nur das sagen, was eben in so einer Sicherheitsbehörde eben dann die Auffassung ist.
Hm, da hinten? Genau.
Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen im luftleeren Raum. Also meine These war ja jetzt erstmal zu klarzustellen, dass das halt unter den gegenwärtigen Bedingungen irgendwie alles relativ, also sowas jetzt eben dann genau ziemlich in der Luft schwebt. ich erstmal davon ausgehen muss, dass es irgendwie einen Grund hat, warum sie diese Auffassung entwickelt haben, dass erstmal diese ganze Realität dahinter hängt, wo eben die meisten Menschen über genau das, was eigentlich am wichtigsten wäre, also dem das gehört, was sie produzieren, eigentlich nicht entscheiden können, überhaupt nicht dazu befragt werden. Also ich würde behaupten, dass damit eben eigentlich auch alle anderen Entscheidungen, alle anderen Diskussionen und Verhandlungen eigentlich auch von mit beeinflusst sind. Also ich bin auch ehrlich nicht unbedingt so der Mensch für jetzt so diese pauschale, schnelle Lösung an der Stelle. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es da Mediatoren oder da gibt es sicher auch Fachleute für. Aber also ich suche das Problem, glaube ich, jetzt gerade auch eher im so in dem gesellschaftlichen Rahmen, also in der gesellschaftlichen Grundstruktur an der Stelle. So, und das kann ich natürlich auch in jedem einzelnen Fall dann erstmal nachvollziehen, müsste dann eben rauskriegen, ob sich da irgendwas klären lässt, den Leuten vielleicht auch irgendwie klar gemacht werden kann, also ob sie da überhaupt diesen Dissens haben müssen, ob sie den überhaupt austragen müssen, was vielleicht ihre gemeinsamen Interessen wären, aber ist jetzt, glaube ich, nicht für so jeden Fall pauschal zu sagen. So.
Arbeitswelt zu strukturieren, das ist ein Problem. Ich persönlich halte es für ein größtes Problem, Hierarchien überhaupt zu schaffen. Weil mein persönlicher Eindruck ist, Menschen sind nicht so geschaffen, dass sie keine Hierarchien haben wollen. Also für mich ist das eher so ein Naturgesetz oder Kulturgesetz. Also, ich stelle mir sehr schwer zuvor, sagen, ich glaube, jetzt sind wir alle gewesen, es gibt keine Hierarchien mehr. Insofern ist das.
Das werden wir vermutlich aber bloß rausfinden, wenn wir es mal ausprobieren. Also, sonst lässt sich das jetzt nicht sagen. Also das ist halt sehr spekulativ aus einem Zustand, der das halt sehr systematisch ermutigt, heraus jetzt darüber Spekulationen anzustellen, wie es aussehen würde, wenn das nicht mehr so wäre. I don't know. Also bevor man das mal probiert, wird man das nicht sagen können. Das ist bisher, glaube ich, noch nie so systematisch passiert. Das wäre jetzt so ein bisschen Prophetie eher, also keine Ahnung. Hier?
Ja. So wie ich verstanden habe, also ist nämlich dieses Nabu-Prinzip nicht unbedingt auf Hierarchien gestellt. Das ist ja eigentlich irgendwo spielt fast jeder zwischenmenschliche Kommunikation mit. Weil wenn ich von jemandem etwas möchte, dann ist es von Vorteil, wenn ich ihm das sage, was er hören möchte. Wenn ich eine andere Absicht habe, zum Beispiel.
Mhm.
Und dann muss ich nicht um den Vorgesetzten handeln. Das kann irgendjemand sein.
Also das ist klar, also, sobald es tatsächlich eine Abhängigkeit ist, geht es damit los, ja, auf jeden Fall.
Und erzähle meinem Chef das, was er hören will, dann habe ich natürlich eine Absicht, zum Beispiel meinen Job zu halten.
Mhm. Ja, nee, klar, also darauf zielten ja auch diese ganzen Beispiele aus der Arbeitswelt ab, also um einfach auch zu zeigen, also dass es jetzt nicht einfach, also wenn man jetzt erstmal so denkt, es geht bloß um den Staat und die Untertanen, sondern es einfach wirklich sehr weit auch in den Alltag reinragt. Die Frage ist eben, ob es sich dann noch um ein Verhältnis handelt, was jetzt vielleicht auf der persönlichen Ebene vielleicht aber noch, wo man sich noch gleich machen kann.
Hm?
Ja, die Frage ist jetzt halt, was du da an Informationen zurückhältst oder ob da jetzt wirklich ein Kommunikationsproblem entsteht an der Stelle. Also daran würdest du es ja erkennen, ob das jetzt wirklich eine Ungleichheit ist oder nicht. Also, und ob sich das vielleicht auch noch irgendwie bridgen lässt oder nicht. Also daran würde ich es dann schon auch festmachen, aber also man kann es daran umgedreht ja sehen. Also in dem Moment, wo halt trotzdem der Informationsaustausch stattfindet, also würde ich jetzt nicht von SNAFO-Prinzip sprechen, weil das ist ja nichts fucked up, dann ist es ja alles in Ordnung. Aber also daran kann man es eigentlich festmachen, also ob dieser Austausch noch stattfindet oder nicht.
Hinten da?
Genau.
Was er darstellt, dass wir einen hohen Preis der bezahlen, ein ganzes Nachtruhe, dass wir sie gleich hier haben. Aber wir kriegen ja auch was dafür. Es wird natürlich auch gemeinsame Arbeitskraft gelenkt in Richtung. Wie würde man denn ohne Hierarchien das Problem lösen?
Es gibt ja sowas wie freie Verhandlungen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass tatsächlich alle erstmal prinzipiell gleichberechtigt sind, also gleichgestellt sind, ebenbürtig sind. So und also dieser Zustand ist aber, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch schon mehrfach hinaus, er ist einfach auch nicht gegeben. Also diese Gleichheit, diese Gleichstellung, die jetzt halt vom Recht irgendwie behauptet wird, die ist ja, das ist ja eine Farce, es ist ja Unfug. Also es ist ja eben genau durch die Eigentumsordnung einfach gewährleistet, dass es halt wirklich nur auf dem Papier existiert. So, ich habe das halt genau in dem Moment, wo ich mich jetzt wirklich nur so auf dem freien Markt dann irgendwie erstmal bewege, wo sich dann alle als Tauschpartner sozusagen gegenüberstehen. Aber sobald ich halt tatsächlich jetzt in diese Arbeitswelt hineinkomme, wo es dann eben mit abhängig beschäftigten Menschen zu tun habe, ist das mit der Gleichheit eben einfach vorbei. Also da ist davon, kann davon eigentlich nicht mehr die Rede sein. Und das heißt, das lässt sich jetzt nicht einfach so unter den gegebenen Bedingungen herstellen. Das glaube ich auch nicht. Und ich bin auch jetzt nicht irgendwie der Typ, der meint, hey, lass uns das morgen machen. Also möglicherweise klappt das auch nie. Möglicherweise kriegt man das auch einfach nie hin. Also ich würde diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Ich würde es bloß einfach besser finden. Also ich würde einfach sagen, ich halte diesen Zustand so einfach für relativ furchtbar. Und also es wäre aus meiner Sicht besser, wenn es anders wäre. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt da irgendwie schon so Organigramme aufmalen kann, wie das dann aussieht. Also möglicherweise ist man jetzt auch einfach selber schon noch viel zu krass in diesem, also in dieser Gesellschaft, in dieser Welt einfach auch verstrickt, um sich das jetzt schon so sauber vorstellen zu können. Also da gibt's, hier gab es noch schon, ja, jemand, der winkt. Also wenn die alle glauben, dass diese Anonymität gewahrt bleibt. Also es gibt immer diese Versuche, das irgendwie zu umgehen, aber das ändert halt einfach nichts daran, dass eben auch dann in diesem, also auch in diesem Kontext dann die Leute trotzdem immer noch überlegen werden, ob das jetzt vielleicht doch irgendwie rauskommt, dass es doch irgendwie zuzuordnen ist, ob man nicht doch weiß, okay, das und das, dass das Ding über die Besenkammer, das kann ja wieder bloß vom Hausmeister kommen. Also jetzt, bloß so als Beispiel, also wie anonym ist man denn dann gerade, also ja. Die Arbeitswelt ist halt auch nicht so anonym, wie man das sich vielleicht vorstellt. Dann, ja. Ich würde es jetzt trotzdem abbrechen wollen, weil es jetzt Beginn der Abschlussveranstaltung. Ich gehe jetzt wieder runter zum Bücherstand und wer will, kann dann auch gerne weiter diskutieren oder fragen. Vielen Dank.